NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Helmut Kraus die letzten 5 Folgen der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Der Held und Ich-Erzähler befindet sich in dem, wie Conrad es nennt, Zwielichtbereich zwischen Jugend und Reife, der die Schattenlinie des menschlichen Lebens bildet. Noch ist die Mannschaft nicht ganz von einem Tropenfieber genesen, da stockt die Fahrt, denn es gibt wenig Wind und das Schiff kommt nicht von der Stelle. Weitere 2 Matrosen erkranken und der Kapitän kann froh sein, einen ausreichenden Chininvorrat an Bord zu haben. Der erste Offizier Burns scheint langsam zu genesen, ist aber von der fixen Idee besessen, der Fluch des früheren Kapitäns, genauer sein Bestattungsplatz auf 8 Grad 20 Minuten nördlicher Breite, verhindere die Weiterfahrt. Und in der Tat, der Wind flaut weiter ab. Das Schiff ist im Bann geheimnisvoller Strömungen.
Die Insel Koh Ring, ein großer, schwarzer, vulkanischer Berggrat zwischen einer Menge kleiner Inseln, der wie ein auf dem spiegelglatten Wasser liegender Meergott unter El Ritzen aussah, schien den Mittelpunkt unseres verhängnisvollen Kreislaufs zu bilden. Es schien unmöglich, davon loszukommen. Tag für Tag hatten wir die Insel in Sicht. Mehr als einmal nahm ich bei günstiger Brise in der rasch abnehmenden Abenddämmerung eine Peilung dieser Insel vor, hoffend, dass es die letzte von ihr sei. Vergebliche Hoffnung. Eine Nacht launischer Winde beraubte uns wieder des Gewinns zeitweiliger Gunst, und im Licht der aufgehenden Sonne erschien die schwarze Silhouette von Koh Ring kahler, ungastlicher und grimmiger denn je. »Es ist wie verhext auf mein Wort«, sagte ich einmal zu Burns, als ich wie üblich vor seiner Kammertür stand. Er saß aufrecht in seiner Koje. Allmählich rückte er wieder der Welt der Lebenden näher, wenn man auch kaum behaupten konnte, dass er ihr schon angehörte. Mit seinem knochendürren Kopf nickte er mir weise und geheimnisvoll zu. »Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen«, sagte ich. »Aber Sie können nicht von mir erwarten, dass ich glaube, ein toter Mann habe die Macht, die Meteorologie dieses Teiles der Welt aus den Fugen zu bringen, obgleich es wirklich so aussieht, als ob sie völlig in Unordnung geraten sei. Die Land- und Seebrisen haben sich in kleine Stücke aufgelöst. Wir können uns keine 5 Minuten mehr auf sie verlassen.« »Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis ich an Deck kommen kann«, murmelte hierauf Burns. »Und dann werden wir sehen.« Ob das nun ein Versprechen sein sollte, den Kampf gegen übernatürliche Kräfte aufzunehmen, konnte ich nicht sagen. Auf jeden Fall war dies nicht die Art Hilfe, die ich brauchte. Andererseits war ich praktisch Tag und Nacht an Deck gewesen, um jede Chance wahrzunehmen, mein Schiff ein kleines Stück weiter nach Süden zu bringen. Der erste war, wie ich sehen konnte, noch außerordentlich geschwächt und noch nicht ganz von dem Wahn befreit, der mir nur ein Symptom seiner Krankheit zu sein schien. Auf alle Fälle durfte man einem Kranken nicht die Hoffnungsfreudigkeit nehmen. Ich sagte daher, darüber würden wir uns sehr freuen, ganz gewiss, Herr Burns. Und wenn Sie weiter solche Fortschritte machen, werden Sie bald einer der gesündesten Menschen auf diesem Schiff sein. Er war davon angenehm berührt. Sein selbstzufriedenes Lächeln wurde jedoch durch seine übermäßige Abmagerung in eine grauenhafte Zurschaustellung seiner langen Zähne unter dem roten Schnurrbart verwandelt. »Geht es den Leuten noch nicht besser, Kapitän?« fragte er ganz vernünftig, mit einem Ausdruck wirklicher Sorge auf dem Gesicht. Ich antwortete ihm mit einer ausweichenden Geste und entfernte mich von der Tür. Tatsache war, dass die Krankheit mit uns ebenso launisch umging wie der Wind. Sie ergriff einen Mann nach dem anderen. Den einen packte es leichter, den anderen schwerer. Aber immer ließ sie ihre Spuren zurück. Die einen ließ sie taumelnd umhergehen, andere warf sie eine Zeit lang um. Diesen verließ sie, um zu einem anderen zurückzukehren, so dass jetzt alle ein kränkliches Aussehen und einen gehetzten, furchtsamen Blick hatten, während Ransom und ich, die einzigen, die noch vollkommen verschont geblieben waren, zwischen ihnen umhergingen und unermüdlich Chinin austeilten. Es war ein Kampf nach zwei Seiten. Das ungünstige Wetter stellte sich uns vorn in den Weg und die Krankheit folgte uns von achtern. Ich muss sagen, dass sich die Männer sehr tapfer hielten. Die dauernde Plackerei mit dem Brassen der Rahn nahmen sie willig auf sich. Aber aller Schwung war aus ihren Gliedern gewichen, so dass ich mich bei ihrem Anblick von der Pub aus nicht des furchtbaren Eindrucks erwehren konnte, dass sie sich in vergifteter Luft bewegten. Unten in seiner Kammer war Burns schon so weit, dass er sich in seiner Koje nicht nur aufsetzen konnte, sondern sogar imstande war, seine Beine hochzuziehen. Wie ein lebendes Skelett hielt er sie mit knochigen Armen umklammert und stieß dabei tiefe, ungeduldige Seufzer aus. »Die große Aufgabe, die uns noch bevorsteht, Herr Kapitän«, sagte er bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bot, »die große Aufgabe ist noch, das Schiff über 8 Grad 20 Minuten hinwegzubringen. Haben wir das erst einmal geschafft, dann ist alles in Ordnung.« Zuerst pflegte ich ihn hierbei nur anzulächeln, obgleich es mir, weiß Gott, nicht mehr zum Lächeln zumute war. Aber zu guter Letzt verlor ich die Geduld. »Ja, ja, 8 Grad 20 Minuten Nordbreite, das ist dort, wo Sie Ihren letzten Kapitän beigesetzt haben, nicht wahr?« Worauf ich unnachsichtig fortfuhr. »Meinen Sie nicht auch, Herr Burns, dass es bald an der Zeit ist, mit all diesem Unsinn ein Ende zu machen?« Seine tiefliegenden Augen verdrehten sich, wobei er mir einen Blick unüberwindlichen Starrsinns zuwarf. Aber im Übrigen murmelte er nur, doch so, dass ich es gerade noch hören konnte, »nicht überrascht, feststellen, noch einen gemeinen Streich spielt.« Solche Auseinandersetzungen waren meiner Entschlusskraft nicht gerade förderlich. Unser anhaltendes Missgeschick begann sich auf mich auszuwirken. Gleichzeitig empfand ich diese verborgene Schwäche meiner Seele als eine Schande. Und ich sagte mir mit einer gewissen Selbstverachtung, dass viel mehr dazugehören müsste, um meine Seelenstärke auch nur im Geringsten zu erschüttern. Damals ahnte ich nicht, wie bald und auf welche unerwartete Weise diese Seelenstärke noch einmal attackiert werden würde. Schon am folgenden Tag geschah es. Die Sonne war bereits über die Südspitze von Koh Ring gestiegen, über diese Insel, die immer noch wie ein übelgesinnter Begleiter an Backbord achteraus über den Horizont emporragte. Ihr Anblick war mir aufs Höchste verhasst. Während der Nacht hatten wir uns um die ganze Kompassrose gedreht und immer wieder die Rahen gebrast, obschon, wie ich fürchtete, diese Manöver zum größten Teil nur in unserer Einbildung vorhandenen Windstößen galten. Mit einem Male etwa bei Sonnenaufgang kam plötzlich direkt von vorn Wind auf, der ungefähr eine Stunde lang völlig unerklärlich ganz stetig wehte. Es war eine unsinnige Erscheinung, die weder zur Jahreszeit noch zum Aussehen des Himmels passte und auch in keiner Weise den jahrhundertelangen Erfahrungen der Seeleute entsprach, wie sie die Segelhandbücher berichten. Es konnte nur beabsichtigte Bosheit dahinter stecken. Mit ziemlicher Fahrt brachte uns dieser förderliche Wind weit ab von unserem eigentlichen Kurs. Und wir hätten diese Brise mit dem aufsprühenden Seegang, dem Gefühl der Bewegung und ungewohnten Frische sicher als etwas sehr Ergötzliches begrüßt, wenn wir uns auf einer Segelpartie befunden hätten. Dann aber, als halte er es für unter seiner Würde, den elenden Scherz weiterzutreiben, flaute der Wind plötzlich ab und schlief innerhalb 5 Minuten ganz ein. Der Bug des Schiffes drehte sich hin und her, wie es ihm beliebte, und die beschwichtigte See nahm den Glanz einer polierten Stahlplatte an. Ich ging unter Deck. Nicht, weil ich mich ausruhen wollte, sondern weil ich diesen Anblick einfach nicht ertragen konnte. Der unermüdliche Ransom war im Salon beschäftigt. Es war ihm zur Gewohnheit geworden, mir jeden Morgen über den Gesundheitszustand der Leute zu berichten. Mit dem gewohnten, angenehmen, gelassenen Blick wandte er sich vom Buffet mir zu. kein Schatten lag auf seiner klugen Stirn. »Heute Morgen geht es vielen von den Leuten ziemlich schlecht, Herr Kapitän«, sagte er in ruhigem Ton. »Was? Hat es Sie alle so mitgenommen?« »Nur zwei liegen fest in der Koje, aber die letzte Nacht hat Ihnen wohl den Rest gegeben. Wir haben die ganze Zeit hin und her brassen müssen.« »Ich habe es gehört, Herr Kapitän. Ich wollte schon an Deck kommen und helfen, nur...« »Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Die Leute liegen auch nachts an Deck herum. Das ist nicht gut für Sie.« Ransom stimmte mir bei. »Aber man könnte auf Sie nicht wie Kinder aufpassen. Außerdem könnte man es Ihnen nicht verdenken, wenn Sie versuchten, frische Luft an Deck zu schnappen. Er selbst tue es natürlich nicht.« Er war in der Tat ein sehr vernünftiger Mensch. Aber auch von den anderen konnte man nicht sagen, dass sie es nicht wären. Gerade die letzten Tage waren für uns in dieser Höllenglut eine wahre Feuerprobe gewesen. Ihre Unvorsichtigkeit war daher einfach menschlich. Man konnte sie nicht tadeln, weil sie jeden Augenblick der Erleichterung wahrnahmen, wenn die Nacht Kühlung vortäuschte und die Sterne in der tauschweren Luft funkelten. Überdies waren die meisten von ihnen so geschwächt, dass kaum ein Manöver ausgeführt werden konnte, ohne dass alle, die noch zu kriechen vermochten, an die Brassen geholt wurden. Nein, es hatte keinen Zweck, ihnen Vorwürfe zu machen. Aber ich war fest davon überzeugt, dass uns das Chinin sehr helfen würde. Daran glaubte ich. Ich setzte mein ganzes Vertrauen darauf. Seine heilsame Kraft würde die Leute, das Schiff retten und den Bann brechen, in den es geraten war. Die Zeit würde zu einem bedeutungslosen Faktor und das Wetter zu einer vorübergehenden Sorge werden. Und wie ein Zaubermittel gegen übelwollende Kräfte würde es mein Schiff auf seiner ersten Reise unter meiner Führung gegen die bösen Mächte der Windstillen und Seuchen schützen. Es war für mich wertvoller als Gold. Aber anders als Gold, von dem es nie genug zu geben scheint, hatte das Schiff einen ausreichenden Vorrat davon an Bord. Ich ging in die Kammer, um das Chinin zu holen und einige Portionen abzuwiegen. Ich streckte die Hand danach aus mit dem Gefühl eines Mannes, der nach einem unfehlbaren Universalmittel greift, nahm eine neue Flasche heraus, streifte die Verpackung ab und bemerkte dabei, dass das Siegel an beiden Enden sowohl oben wie auch am Fuß der Flasche gebrochen war. Aber wozu alle diese rasch aufeinanderfolgenden Stufen aufzählen, die zu der schrecklichen Entdeckung führten? Ihr werdet die Wahrheit schon erraten haben. Da war die Verpackung, die Flasche und das weiße Pulver darin. Irgendein Pulver, aber kein Chinin. Ein Blick genügte. Ich erinnere mich noch, dass mich schon, als ich die Flasche aufnahm und die Verpackung noch nicht entfernt hatte, durch das Gewicht des Gegenstandes in meiner Hand eine leise Vorahnung befiel. Chinin ist so leicht wie eine Feder. Meine Nerven mussten schon in einem außergewöhnlich überreizten Zustand gewesen sein. Ich ließ die Flasche zu Boden fallen, wo sie zersplitterte. Das Zeug, was es auch immer gewesen sein mochte, fühlte ich unter meinen Schuhsohlen wie Sand knirschen. Hastig griff ich nach der nächsten Flasche und dann nach der nächsten. Ihr Gewicht sagte schon alles. Eine nach der anderen fiel mir aus den Händen, zerbrach zu meinen Füßen. Nicht, dass ich sie in meiner Bestürzung hingeworfen hätte, nein, sie glitten mir einfach durch die Finger, als ginge diese Enthüllung über meine Kraft. Es ist eine Tatsache, dass gerade die Größe eines erschütternden Erlebnisses dem Menschen darüber hinweghilft, indem es eine gewisse vorübergehende Unempfindlichkeit hervorruft. Als ich die Kajüte verließ, war ich wie betäubt, als ob mir etwas Schweres auf den Kopf gefallen wäre. Auf der gegenüberliegenden Seite des Salons stand Ransom am Tisch mit einem Staubtuch in der Hand und starrte mich mit offenem Mund an. Ich glaube nicht, dass ich verstört aussah. Es ist sehr gut möglich, dass ich den Eindruck machte, sehr in Eile zu sein, weil ich instinktmäßig an Deck lief. Ein Beispiel dafür, wie eine gewohnte Handlung zu einer triebmäßigen wird, denn mit den Schwierigkeiten, den Gefahren, den Problemen eines Schiffes auf See kann man nur an Deck fertig werden. So reagierte auch ich jetzt auf diese Tatsache, als sei sie ein Naturgesetz, ganz instinktiv, was wohl als Beweis dafür angesehen werden kann, dass ich für einen Augenblick aller Vernunft beraubt gewesen sein muss. Bestimmt hatte ich mein seelisches Gleichgewicht verloren und war jeder plötzlichen inneren Regung ausgesetzt, denn am Fuße der Treppe drehte ich mich um und stürzte zum Eingang von Burns Kammer. Sein wildes Aussehen brachte mich wieder zur Vernunft. Er saß aufrecht in seiner Koje, sein Oberkörper sah unendlich lang aus, den Kopf hielt er mit übertriebenem Behagen ein wenig zur Seite geneigt, während er seinen Arm, der nicht dicker als ein kräftiger Spazierstock war, hin und her schwenkte und in der zitternden Hand eine blitzende Schere hielt, die er vor meinen Augen in seine Kehle zu stoßen versuchte. Ich war einigermaßen entsetzt. Doch es war eher ein sekundärer Effekt. Nicht stark genug, um mich mit einem Aufschrei wie »Halt, um Gottes Willen, was machen Sie da?« auf ihn zu stürzen. In Wirklichkeit hatte er nur in Überschätzung seiner wiederkehrenden Lebenskraft einen zitternden Versuch gemacht, seinen wild wuchernden Bart abzuschneiden. Auf seinen Knien lag ein großes Handtuch ausgebreitet und bei jedem Zuklappen der Schere fiel ein Regen borstiger Haare wie kleine Fetzen Kupferdraht auf das Tuch herab. Er wandte mir sein Gesicht zu, das an Groteskem alle Fantasiegebilde verrückter Träume übertraf. Eine Wange ganz buschig, wie in eine lodernde Flamme gehüllt, die andere entblößt und eingefallen, mit dem auf dieser Seite noch unberührten langen Schnurrbart, der sich hier einsam und grimmig behauptete. Und während er mich wie vom Donner gerührt anstarrte, die offene Schere immer noch in der Hand, schrie ich ihm meine Entdeckung in 6 Worten ohne Kommentar teuflisch ins Gesicht. Ich hörte das Klappern der Schere, als sie ihm aus der Hand fiel, und sah, wie sich sein ganzer Körper in gefährlicher Weise über den Rand der Koje hinweg danach streckte. Hierauf führte ich meinen ersten Vorsatz aus und ging an Deck. Das glitzernde Wasser blendete meine Augen. Unter dem leeren Himmelsbogen lag die See in prachtvoller Einöde vor mir, eintönig und ohne Hoffnung. Regungslos hingen die schlaffen Segel herunter, selbst die Falten ihrer durchhängenden Oberfläche bewegten sich so wenig, als seien sie aus Granit gehauen. Der Mann am Ruder fuhr leicht zusammen, als ich so ungestüm an Deck erschien. Unbegreiflicherweise quietschte ein Block in der Takelage. Was in aller Welt konnte die Ursache sein? Es klang wie ein schriller Vogelschrei. Eine ganze Zeit lang betrachtete ich eine leere Welt, die in einem unendlichen Schweigen versunken war und durch die der Schein der Sonne zu irgendeinem geheimnisvollen Zweck strömte und flutete. Dann hörte ich Ransoms Stimme neben mir. »Ich habe Herrn Burns wieder zur Koje gebracht, Herr Kapitän.« »So, haben Sie.« »Nun ja, Herr Kapitän, er stand ganz plötzlich auf, aber als er den Kojenrand losließ, fiel er hin. Er ist aber nicht benommen, scheint mir.« »Nein«, sagte ich teilnahmslos, ohne Ransom anzusehen. Er wartete einen Augenblick, dann sagte er vorsichtig, als wolle er keinen Anstoß erregen, »Ich glaube nicht, dass von dem Zeug viel verloren geht, Herr Kapitän. Ich kann es auffegen, fast alles, und dann könnte man die Glassplitter aussieben. Ich werde es gleich machen. Das Frühstück kommt deswegen keine 10 Minuten später auf den Tisch.« »Ja, ja«, sagte ich bitter. »Warten Sie ruhig mit dem Frühstück und fegen Sie alles zusammen. Dann können Sie den ganzen Kram über Bord werfen.« Die abgründige Stille kehrte zurück. Und als ich über meine Schulter blickte, war Ransom, der kluge, gelassene Ransom, von meiner Seite verschwunden. Die intensive Einsamkeit der See wirkte wie Gift auf meinen Verstand. Als ich meine Blicke wieder dem Schiff zuwandte, hatte ich die krankhafte Vision, es sei ein schwimmendes Grab. Hat man nicht schon von Schiffen gehört, die man zufällig irgendwo treibend mit einer toten Mannschaft auffand? Ich blickte nach dem Mann am Ruder und wollte ihm etwas sagen. Sein Gesicht nahm auch einen erwartungsvollen Ausdruck an, als hätte er meine Absicht erraten. Aber schließlich ging ich doch unter Deck, mit dem Gedanken, eine Weile mit meinem großen Kummer allein zu sein. Doch durch die offene Tür seiner Kammer sah mich Burns herunterkommen und redete mich gereizt an. »Nun, Herr Kapitän?« Ich ging zu ihm hinein. »Es sieht gar nicht gut aus«, sagte ich. Burns, der wieder in seiner Koje lag, versteckte die struppige Wange hinter der Handfläche. »Der verdammte Kerl hat mir die Schere weggenommen«, war das Nächste, was er sagte. Die nervliche Anspannung, unter der ich litt, war so groß, dass es vielleicht ebenso gut war, wenn Burns mit seinem Ärger anfing. Er schien sich sehr verletzt zu fühlen und brummte, »Denkt er, ich bin verrückt oder was?« »Das glaube ich nicht, Herr Burns«, sagte ich. In diesem Augenblick kam er mir wie ein Muster von Selbstbeherrschung vor. Ich empfand deswegen sogar eine gewisse Bewunderung für diesen Mann, der schon, abgesehen von der entschiedenen Stofflichkeit dessen, was von seinem Bart übrig geblieben war, so viel Ähnlichkeit mit einem körperlosen Geist besaß, wie es einem Menschen möglich ist, ohne sich ganz aufzulösen. Ich sah die unnatürliche Schärfe seines Nasenrückens, die tiefen Höhlen seiner Schläfen. Und ich beneidete ihn. Er war so abgemagert, dass er wahrscheinlich bald sterben würde. Beneidenswerter Mensch. So nahe der völligen Auflösung. Während ich in meinem Innern einen Aufruhr leidvoller Lebenskraft erdulden musste, einen Sturm von Zweifeln, Ratlosigkeit, Selbstvorwürfen und einen undefinierbaren Widerwillen der schrecklichen Logik der Situation ins Auge zu sehen. Ich konnte nicht umhin zu murmeln, ich habe das Gefühl, als ob ich selbst verrückt würde. Burns starrte mich geisterhaft an, war aber andererseits wunderbar gefasst. Ich habe immer geglaubt, er würde uns irgendeinen tödlichen Streich spielen, sagte er, wobei er das Wort »er« besonders betonte. Das versetzte mir einen richtigen Schock. Aber ich hatte weder Lust noch Kraft, mit ihm darüber zu diskutieren. Meine Krankheit war jetzt Gleichgültigkeit. Die schleichende Paralyse einer hoffnungslosen Aussicht. So starrte ich ihn bloß an. Und Burns begann von Neuem. »Wie? Was? Nein? Sie glauben es nicht? Wie erklären Sie sich das denn? Wie meinen Sie, hätte das sonst geschehen können?« »Geschehen?« wiederholte ich teilnahmslos. »Nun ja, wie in Teufels Namen ist es denn geschehen?« Es schien in der Tat, wenn man genau darüber nachdachte, einfach unfasslich, dass sich Folgendes abgespielt hätte. Die Flaschen geleert, wieder gefüllt, neu verpackt und an ihren Platz zurückgestellt. Eine Art Verschwörung, ein unheimlicher Versuch zu betrügen, eine Art Racheakt. Aber Rache, wofür? Oder ein teuflischer Scherz? Aber Burns hatte eine Erklärung gefunden. Sie war ganz einfach und feierlich mit hohler Stimme kam er damit heraus. Man wird ihm wohl ungefähr 15 Pfund für diese kleine Portion in Haiphong gegeben haben. »Herr Burns«, rief ich. Über seinen angezogenen Beinen, die wie zwei Besenstiele in dem Schlafanzug aussahen, aus dem zwei riesengroße, nackte Füße hervorschauten, nickte er mir grotesk zu. »Warum nicht? Das Zeug ist hier ziemlich teuer und in Tonkin war es sehr knapp. Und was fragte er nach uns? Sie kannten ihn nicht. Aber ich kannte ihn und habe ihn richtig eingeschätzt. Er fürchtete weder Gott noch Teufel, weder die Menschen, noch den Wind, noch die See, noch sein eigenes Gewissen. Und ich glaube, er hasste alle Menschen und alle Dinge. Er hasste einfach alles. Aber ich glaube, vor dem Sterben hatte er Angst. Wahrscheinlich war ich der einzige Mensch, der ihm jemals die Zähne gezeigt hat. Hier in dieser Kammer, wo Sie jetzt sind, bin ich ihm gegenübergetreten, als er krank war. Und damals schüchterte ich ihn ein. Er dachte, ich wollte ihm den Hals umdrehen. Wenn es nach seinem Willen gegangen wäre, dann würden wir, solange er lebte, gegen den Nordostmonsun angekreuzt haben. Und wir würden es heute noch bis in alle Ewigkeit tun und den fliegenden Holländer in der Chinasee spielen. Ha! Aber warum sollte er die Flaschen alle wieder so zurückgestellt haben, begann ich. Warum sollte er es nicht? Warum hätte er sie wegwerfen sollen? Sie passen in das Schubfach und sie gehören zur Arzneikiste. Und sie waren auch eingewickelt, rief ich. Nun, die Verpackung war schon da. Das hat er aus Gewohnheit getan, nehme ich an. Und was das Wiederauffüllen betrifft, es gibt immer einen Haufen Zeug, das man in Papier eingewickelt zugeschickt bekommt, was mit der Zeit aufplatzt. Und dann, wer weiß? Sie haben das Zeug wohl nicht gekostet, Herr Kapitän. Aber natürlich sind Sie sicher. Nein, sagte ich. Gekostet habe ich es nicht. Jetzt ist alles über Bord. Hinter mir sagte eine leise Stimme höflich, ich habe etwas davon genommen. Es war ein Gemisch von allen möglichen Dingen. Es schmeckte teils süßlich, teils salzig, ganz widerlich. Ransom war aus der Pantry gekommen und hatte uns eine Weile zugehört, was man ihm in diesem Falle auch gar nicht übel nehmen konnte. Ein übler Streich, sagte Burns. Ich habe ja immer gesagt, dass er zu so etwas fähig ist.
Helmut Kraus mit einer weiteren Folge der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Die Aufnahme finden Sie auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Union fordert nach der Messerattacke in Solingen eine Verschärfung des Asylrechts. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion Trom sagte im ARD-Morgenmagazin, in Syrien und Afghanistan gäbe es kaum noch Kampfhandlungen. Deshalb müsse der subsidiäre Schutz für Asylsuchende aus diesen Ländern wegfallen. Außerdem müssten Asylbewerber, die aus einem anderen EU-Land einreisen, konsequent an der Grenze zurückgewiesen werden, so der CDU-Politiker.
Grenzkontrollen sind im Übrigen nur auf unsere Initiative und unsere Forderung von der Ampelkoalition eingeführt worden und auch nur teilweise. Wir brauchen sie zu allen Landgrenzen. Und ja, sie sind leider notwendig, weil das EU-System, das sogenannte Dublin-System, da sind wir uns alle einig, auch mit der SPD, nicht funktioniert. Das ist aber das Gegenstück zum Verzicht auf Binnengrenzkontrollen. Wenn aber Dublin nicht funktioniert, dann muss es Grenzkontrollen geben und auch Zurückweisungen von denjenigen,